stimmt. Wo waren wir? Wo sind wir? Nicht wo waren wir, wo sind wir in unserer Geschichte? Wir sind im 8. Kapitel von der Apostelgeschichte. Im 7. Kapitel, was ist passiert? Stephanus. Wir lernen erstmal die 7 Diakonen für die Witwen kennen. Und dann Stephanus. Stephanus wird. Was ist mit ihm passiert? Gesteinigt am Ende vom 7. Kapitel. Und da stand ein Mann, hat auf die Jacken aufgepasst. Da lernen wir Saulus kennen. Und er wird eine sehr wichtige Person in der Verbreitung des neuen, die gute Nachricht. Und wir wollen heute im 8. Kapitel weitermachen. Erstmal lass uns beten. Es wird nicht leichter, es ist schlimmer. Susan, kannst du für mich reden heute? Okay, danke. Beten wir. Vater, ich bin so dankbar, dass du uns mit deinem Wort gesegnet hast, dass wir so viel lernen können, so viel erschöpfen können aus deinem Wort. Und dass du uns nicht nur Wissen gibst, sondern nicht nur dein Geist, sondern die Geschichte. Du gibst uns den Raum, woher Jesus gekommen ist. Und wir sehen jetzt, wie die Gemeinde entstanden ist und was alles da passiert und wie viel Kraft durch deinen Geist sie hatten. Trotz Schwierigkeiten, trotz so viele Probleme und Gegner. Danke, was das mir zeigt, Vater, ist, dass du an deinem Plan hältst. Und trotz allem, was wir in unserer Welt sehen und erleben, jetzt in unserer Zeit, wissen wir, Vater, du siegst. Wenn wir Schwierigkeiten haben, zu glauben, wer gewinnt, müssen wir nur in deinem Wort schauen. Danke, dass wir das haben und dass wir dich haben. In Jesu Namen beten wir. Amen. Lesen wir. 1-4. Saulus war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Neuer Genfer. Voll und ganz. Oh, er war da als Cheerleader. Ja. Als sie Stephanus hingerichtet haben. Noch am selben Tag brach über die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung herein. Alle, die an Jesus glaubten, flohen und zerstreuten sich über das ganze Gebiet von Judäa, Samarien. Nur die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine feierliche Totenklage. Saulus jedoch setzte alles daran, die Gemeinde auszurotten. Er suchte Haus für Haus und wo er Christen fand, ließ er sie abführen, Männer wie Frauen, und ließ sie im Gefängnis bringen. Die Christen, die aus Jerusalem geflohen waren, machten überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Furchtbar, ist das nicht schlimm? Was passiert hier mit Gottes Gemeinde? Oh Mensch, wenn gute Menschen unter Verfolgung leiden, aber hallo, die Christen hätten unter die allgemeine Bevölkerung verschwinden können.
Und dann gab es kein Problem mehr. Das taten sie aber nicht. Dieser letzte Satz haut mich um. Trotz allem, was passiert, sie fliehen, machen überall, wo sie hinkamen, das Evangelium bekannt. Erste Frage, schon heute. Was ist deine Reaktion, wenn du merkst, dass du etwas anderes denkst oder anders denkst und lebst wie deine Mitmenschen oder Freundeskreis? Sorry, ich lasse die schweren Fragen nicht am Ende. Sie kommen ziemlich früh heute. Letzte Woche waren wir in Gemünden auf einem Seminar. Es ging um die Offenbarung. Das ist das zweite Jahr. Das erste Jahr war die erste 11 Kapitel und dieses Jahr 12 bis, wie weit geht es? 22, 23? 23. Der Dozent hat tatsächlich gesagt, und persönlich fand es ganz schön, dass wir als gläubige Menschen in einer Art Multiverse leben. Ja, wenn ihr die Marvel-Filme kennt, wenn ihr diese Superman- und Spider-Man-Geschichten kennt, sie leben innerhalb einer Multiverse. Ich fand es interessant, dass er das selber aufgegriffen hat. Eigentlich dieser Begriff Parallel Universum bezeichnet ein hypothetisches Universum außerhalb des Bekannten. Und die Gesamtheit von allen parallelen Welten werden als Multiversum bezeichnet. So, daher kommt das. Wenn wir als Nachfolger Jesu leben, können wir die Welt und unser Leben anders sehen. Welches Verb suchst du aus? Müssen, können, sollen? So viele Menschen glauben nicht an Gott. Und weil du an Gott glaubst, weil du Jesus nachfolgst, lebst du in einer anderen Welt. Und diese Christen erleben das gerade. Sie gehen hinaus und verkündigen eine neue Sichtweise von unserer Welt. Diese Christen, die verstreut sind, finden neue Orte, wo sie wohnen können, wo sie ein neues Leben anfangen können. Es ist für mich so wahnsinnig, sie verstecken sich nicht. Überall, wo sie hingehen, erzählen sie von Jesus Christus. Trotz dieses Wissen, es könnte bei mir genauso passieren, was mit Stephanus passiert ist. Ich würde sagen, das war ihnen egal. Weil sie etwas entdeckt haben, das mehr Wert hat als dieses irdische Leben. Da werfen die Leute gerade ins Gefängnis. Dieser Satz, Saulus setzt alles daran, die Gemeinde auszurotten. Es ist, als ob die Christen sagen, ja und? Jesus ist für mich gestorben. Er hat mir neues Leben gegeben. diese gute Nachricht ist so gut, ich kann es nicht verheimlichen. Ich muss diese gute Nachricht weitergeben. Weil die hat mir eine neue Lebensperspektive gegeben. Und das will ich anderen schenken. Und jetzt lernen wir noch eine kennen, und nochmal kennen, sehen wir nochmal eine aus diesen sieben Diakonen, aus dem siebten oder sechsten Kapitel. Und der geht nach Samarien. Und wir verbringen uns ein bisschen Zeit mit Philippus. Unter ihnen war auch Philippus. Er ging in die bedeutendste Stadt von Samarien, das ist etwas nördlich von Jerusalem, von Judäa, Richtung Galiläa, und verkündete dort, dass Jesus der Messias ist. Scharen von Menschen hörten ihm mit ungeteilter Aufmerksamkeit zu. Sie waren beeindruckt von dem, was er sagte, und das umso mehr, als sie die Wunder miterlebten, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen fuhren die bösen Geister aus, sie verließen ihr Opfer mit lauter Geschrei. Auch zahlreiche Gelähmte, Verkrüppelte wurden geheilt. In der ganzen Stadt herrschte große Freude. Spürt ihr schon diese Aufregung? Diese Spannung, die herrschte? Schon. Seit längerem hat eine Magier namens Simon diese Stadt zum Schauplatz für sein Wirken gemacht. Er trat mit dem Anspruch auf, ein Meister der Magie zu sein. Und seine okkulten Fähigkeiten setzten die Einwohnerschaft von Samarien in Erstaunen. Auf ihn richtete sich die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung. Dieser Mann ist die Kraft Gottes in Person, sagten die Leute. Und sie nannten ihn, guck mal das an, die große Kraft. Wer möchte nicht so genannt werden? Ich bin, könnt ihr das vorstellen? Ich bin die große Kraft. Ich tue das für dich. Ich tue das. Ich verwandle das und das. Sie standen völlig unter seinem Bann. Hoho. So sehr hatte er sie immer wieder mit seinen Zauberkünsten fasziniert. So. Ein Bild von Simon. Habt ihr ein bisschen, ne? Von diesem Mann. Doch jetzt, als Philippus ihnen die Botschaft vom Reich Gottes verkündete und über Person und Werk von Jesus Christus sprach, wandten sie sich Philippus zu und schenkten ihm Glauben. Männer und Frauen ließen sich taufen. Auch Simon kam zum Glauben und ließ sich taufen. Von da an wich der Philippus nicht mehr von der Seite. Die Wunder, die er miterlebte und in denen sich Gottes große Kraft zeigte, ließen ihn nicht mehr aus dem Staunen herauskommen. Gott ist am Werk hier. Und sogar eine Magier wie Simon, der, wie heißt das auf Deutsch? Sleight of hand. Wie sagt man das? Dinge verschwinden lassen konnten. Und es sah aus wie Magie. Oder vielleicht hat er eine Kraft. Das wissen wir nicht genau. Aber zumindest hat er die Aufmerksamkeit von dieser Bevölkerung. Sie nennen ihn die große Kraft. Aber dann kam Philippus und zeigte er eine Kraft, die man nicht dagegen reden kann. Wunder, Heilungen, Austreibungen von bösen Geistern. Irgendwie haben sie gesagt, das hier ist anders. Und Simon, er erkennt, hier ist eine Macht, die ich nicht kenne. Das beeindruckt ihn. Das hat er bis jetzt nie erlebt. Er war einfach fasziniert von dieser Macht. Der Mann kam zum Glauben und ließ sich taufen. In unserer Geschichte, jetzt passiert etwas, das man nicht damals erwartet hat. Ich würde so platt sagen, Halbjuden, Samaritern, kommen zum Glauben. Die Geschichte der Samariter kennt ihr schon, oder? Waage, ja. Ein Mischvolk, jüdisch und irgendwas anderes, heidnisch. Und sie waren verpönt von den richtigen Juden, dass sie nicht rein waren. Sie haben Gott woanders angebetet. Als Jesus mit dieser Frau gesprochen hat, am Jakobsbrunnen in Samarien. Ja, wir beten hier an. Wo sollen wir anbeten? In Jerusalem oder hier? Es kommt eines Tages, wo es egal sein wird, wo ihr angebetet, sondern in eurem Herzen werdet ihr Gott anbeten. Aber wie soll man darüber denken? Die Apostel treffen eine Entscheidung. Sie wollen mal sehen, was hier in Samarien passiert. Ich habe den Eindruck, dass sie das Ganze prüfen wollen. Lesen wir weiter, ab Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Als Simon sah, dass der Heilige Geist ihnen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, gib mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Zur Hölle mit dir und deinem Geld, fuhr Petrus ihn an. Zu denken, was Gott schenkt, könne man kaufen. Nein, du hast keinen Anteil an dieser Kraft und hast kein Anrecht auf sie. Denn in deinem tiefsten Inneren bist du nicht aufrichtig vor Gott. Bereue doch deine Verschlagenheit und bete zum Herrn. Vielleicht findest du Vergebung für deine üblen Absichten. Ich sehe nämlich, dass dein Denken durch und durch vergiftet ist und dass das Böse dich fest in seinem Griff hat. Simon erwiderte, bete ihr für mich zum Herrn. Bete, dass nichts von dem eintrifft, was ihr mir angedroht habt. Nachdem Petrus und Johannes Jesus als den Herrn bezeugt und seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs, ich möchte nur sagen, natürlich, verkündeten sie das Evangelium noch in vielen anderen Ortschaften Samariens. Zuerst ist es wichtig zu erkennen, dass wir hier eine Art Wende haben. Bis jetzt haben nur Juden Jesus als Herr angenommen. Jetzt breitet sich das Evangelium aus. Samaritern glauben an Jesus, der Christus. Jesus als der Gesalbte. Jesus als Messias, diesen versprochenen Retter, der gekommen ist. Sie treffen eine Entscheidung, lassen sich taufen. Dann kommt die Frage, warum dann ist der Heilige Geist nicht auf diese Menschen gekommen? Wir können sehen, in Apostelgeschichte 2,38, Petrus hat die Taufe angeordnet. Dort hat man den Heiligen Geist bekommen. Hier nicht. Wir müssen die Frage stellen, warum nicht? Meiner Meinung nach, so dass Petrus und Johannes stellvertretend für die Apostel selber sehen können, dass Gott alle Menschen retten will. Das war so wichtig, dass Gott seinen Plan durch die Apostel bestätigt wird, dass die Apostel das selber erleben können. Wir werden das auch später sehen, als wir weitergehen in Apostelgeschichte. Wer hat das mehrmals betont, was passieren wird? Jesus. Dass seine gute Nachricht, dass das Evangelium weit hinaus in die Welt gehen muss, soll, wird. Trotzdem hatten die Apostel, hier sehen wir das deutlich, Schwierigkeiten, diese Sache in ihrem Kopf zu kriegen. Ach, aber sie leben so anders, aber sie sind Heiden. Ich denke, die Aposteln passen gut auf, wie gute Hirten. Im neunten Kapitel, wenn wir weitergehen, nächste Woche, muss Barnabas da einschreiten zwischen Paulus und den Aposteln. Saulus ist jetzt Paulus genannt. Und sie hatten Angst. Hier kommt Paulus auf dich zu. Dieser Mann hat gerade die Christen in Kerker geworfen. War einverstanden mit ihrem Tod. Wir sollten ihn annehmen. Und Barnabas sagte, ja, hör zu, was er erlebt hat. Und dann später im Kapitel 10 und 11 gibt es die Geschichte mit Cornelius. Ein richtiger Heide, ein Römer, der zum Glauben gekommen ist. Und Petrus musste seine Sendung zu den Heiden, zu dieser Heide, verteidigen vor den Aposteln. Und das werden wir mehr und mehr sehen in den nächsten 2, 3 Kapiteln. Zurück zum Kapitel 8. Diese Kraft des Geistes beeindruckt Simon. Er wollte mehr davon. Ich will diese Kraft haben. Er war nicht nur das verlangt, es war fast wie eine Sucht, habe ich das Gefühl. Und er bietet Geld an. Aber Gott hat kein Interesse an Geld, wenn es um seine Gaben geht. Er schenkt uns seine Gaben. Zu seinem Verdienst, ja, bittet Simon um Gebet. Bitte betet für mich. Persönlich bin ich etwas unschlüssig, wenn es um Simon des Sauberes geht. Ja, er bittet um Gebet, aber ich habe nirgendwo gefunden, ich habe viele Übersetzungen angeguckt, mehrmals, er bittet nicht um Vergebung. Ich bin sehr froh, dass Gott sein Herz kannte und ich diese Entscheidung nicht treffen muss. Gott weiß, ob Simon ehrlich war mit seinem Bitte um Gebet. Dass er Gott um Buße, oder dass er Buße getan hat, aufrichtig vor Gott. eine Frage ist hochgekommen, als ich dieses Teil gelesen habe von Simon. Als er gerungen hat mit Vergebung, was er gerade getan hat. Die Fragen, die ich in mir hatte, über diesen Mann, dann habe ich selber gefragt, wie geht es mit meinem Herzen? Wie geht es dir mit deinem Herzen? Und könnt ihr ein Spiel spielen? Das geht ganz leicht in unserer Welt. Ich bin ein guter Christ. Ich komme sonntags in die Gemeinde. Ich spiele und singe für Lobpreis. Ich predige sonntags. Aber wie geht es dir mit deinem Herzen vor Gott? Bist du aufrichtig vor unserem Herrn? Bist du ehrlich mit ihm? Darum geht es, nicht mit uns in erster Linie, mit ihm. Ich finde es sehr gut gesagt in Jeremia. Eigentlich in Vers 9, 17 Vers 9, aber davor in Vers 7 finde ich auch. So schön, wie es beschrieben ist, wie man mit dem Herrn geht, was passiert. Gesegnet ist der Mann oder Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, Probleme, Schwierigkeiten, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Und dann kommt dieser neunte Vers. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, forsche das Herz, prüfe, alte Übersetzung, die Nieren. Danke, Herr, dass du unser Arzt bist. Na, das war eine Redewendung in Hebräisch. Bis in sein tiefstes Innerstes hinein. Das Ganze, prüfe mich, Herr, komplett durch und durch, um jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Herr, wie sind meine Taten? Der Professor, der letzte Woche gesprochen hat, vorletzte Woche, sorry, hat auch gesagt, wir sind durch die Gnade gerettet, aber wir werden durch unsere Taten gerichtet, laut die Offenbarung. Ich wollte meine Ohren zuhalten und sagen, nein, 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 la, 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 la. Das möchten wir noch nicht immer hören, oder? Wenn du ein Nachfolger Jesus bist, wird man das sehen können durch deine Taten. Die Bibel ist ganz deutlich und ganz klar damit. Und der Vater weiß, wer wir sind, wie wir sind. Er kennt uns sehr gut. Manchmal ist es sehr leicht, uns selber zu täuschen. Und er will uns durch einen Prozess führen, der gut für uns ist, der sein Ziel entsprechend zu seinem Ziel entsprechend führt. Und das tut manchmal weh. Dieser Prozess tut manchmal einfach weh. Aber Gottes Wunsch ist es, dass dass wir bei ihm sind. Was wollte ich im Garten Eden haben? Gemeinschaft. Er wollte mit dir, er will mit dir durch den Garten gemeinsam gehen. Jetzt und in die Ewigkeit. Die Frage ist, erlauben wir ihm, uns zu verändern? Beteiligen wir uns an diesem Heiligungsprozess? Viele von uns sind durch Gnade gerettet. Wir stehen in Gottes Reich. Aber es gibt oft Ecken und Kanten, die manchmal nur Gott sieht. Und die will er wegschleifen. Dann bist du eine Person, die ihm noch besser verherrlichen kann, ihm dienen kann auf dieser Erde. Ich mag ein paar von den Fragen, die Earl Lavender hat in seinem Blatt für diese Woche. Die wollte ich nochmal stellen. Und dann treffen wir uns. Wir haben 10 Minuten noch Zeit. Ich habe versucht, früh fertig zu sein heute. Treffen wir uns in kleine Gruppen. Eine Gruppe für die Ukrainer und eine Gruppe für die, oder zwei für die Deutschsprachigen. Könnte es sein, nicht nur die erste Frage, das hatten wir schon. Zweite Frage, könnte es sein, dass ich etwas von Simon in mir habe? Gebe ich meine persönliche große Kraft auf, sehne mich aber letztendlich danach, im Mittelpunkt der Bewunderung anderer zu stehen? Dritte Frage. Wo wäre ich in dieser Geschichte? Oder wer? Oder wem? Wäre ich in dieser Geschichte für heute? Oder die letzten paar Kapitel, wenn jemand anderes da für dich wichtig war. Stephanus, oder? Ja. Okay, treffen wir uns. Kurz 10 Minuten, nicht länger. Besprechen wir diese Fragen. Und das ist freiwillig. Ja, bitte nimmt das als freiwillig. Es gibt Kaffee in die Küche, wenn jemand nicht möchte. Okay? Machen wir hier einen Kreis? Bitte. So, die erste Frage. Fangen wir da an. Das fand ich persönlich sehr, sehr, sehr gut, nochmal damit konfrontiert zu werden, aus dieser Geschichte. Wie geht's euch damit?
Oder ja, man kann es einfach Corona, Stillschweigen, wie du das eben auch gesagt hast, nicht groß Zeugnis geben, sondern okay, das ist nicht mehr, und ich halte mich einfach raus.